In einer kleinen Stadt lebte ein alter Uhrmachermeister und in seinem Schaufenster hing ein Schild. Hier werden Ihre Uhren nicht repariert, hier werden sie geheilt. Eines Tages brachte ein junger Manager seine teure Schweizer Uhr. Sie geht unregelmäßig, erklärte er ungeduldig. Ich brauche sie morgen zurück, Kosten egal, Hauptsache schnell. Der alte Uhrmacher nahm die Uhr, öffnete sie behutsam und betrachtete das Uhrwerk lange schweigend. Dann schloss er sie wieder und sagte, nun kommen Sie in 3 Tagen wieder. 3 Tage? Der Mann war entrüstet. Das ist unmöglich, ich habe wichtige Termine. Jede Werkstatt in der Stadt würde das über Nacht machen. Der Uhrmacher lächelte milde. Dann sollten Sie vielleicht dorthin gehen. Etwas an der Ruhe des alten Mannes ließ den Manager innehalten. Was genau braucht 3 Tage? Das Hören, antwortete der Uhrmacher. Eine kranke Uhr muss man abhören, wie ein Arzt einen Patienten. Ich muss ihren Rhythmus verstehen. Morgens, mittags, abends. Erst dann kann ich erkennen, was sie wirklich braucht. Widerwillig stimmte der Manager zu. Als er 3 Tage später zurückkam, tickte seine Uhr perfekt. Was haben Sie gemacht? Fragte er erstaunt. Nur eine winzige Feder angepasst, erwiderte der Uhrmacher. Aber um zu wissen, welche, musste ich warten und hören. Auf dem Weg zur Tür hielt der Manager inne. Warum machen Sie es nicht so wie alle anderen? Mit modernen Maschinen wäre es viel schneller. Der alte Mann schaute auf. Wissen Sie, mein junger Freund, in unserer Zeit haben wir verlernt, dass manche Dinge ihre eigene Zeit brauchen. Die Fähigkeit zu warten ist keine Schwäche, sie ist eine vergessene Kunst. Und damit möchte ich einsteigen in die Predigt. Ich möchte am Anfang über etwas sprechen, was wir alle erleben und worunter wir auch alle ein Stück weit leiden und was die gesellschaftliche und historische Entwicklung ist, mit der wir alle konfrontiert sind. Und zwar möchte ich am Anfang der Predigt, bevor ich auch in die Thematik, auch zu Pfingsten komme, über die Beschleunigungskrise unserer Zeit sprechen. Und ich möchte euch hier mal was zeigen. Und zwar gibt es hier die Entwicklung vom klassischen Telefon bis zu WhatsApp und Instagram. Und es hat 75 Jahre gebraucht bis zur Nutzung von 100 Millionen Menschen, dass sie ein Telefon nutzen können. 75 Jahre hat es mal gebraucht, dass 100 Millionen Menschen ein Telefon benutzen konnten. Bei Mobiltelefonen hat es schon nur 16 Jahre gebraucht, bis die gleiche Menge an Menschen auch ein Mobiltelefon nutzen konnten. Und wir sehen dann beim Facebook benötigte 4,4 Jahre, bis 100 Millionen Menschen Facebook hatten. Und wir sehen, WhatsApp oder Instagram erreichten das Ziel in nur 2,2 Jahren. Diese Beschleunigung, die wir erleben und die wir auch erleben und die durch die künstliche Intelligenz noch viel drastischer voranschreiten wird, prägt uns alle, ob wir das wollen oder nicht. Das ist das Leben, in dem wir leben. Das ist die Zeit, in der wir leben. Sowohl wir sind damit herausgefordert, als auch die Kinder und Jugendliche. Eine rasante Entwicklung, die zunehmen wird. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, du kommst schon gar nicht mehr hinterher mit der ganzen Entwicklung, mit Handys und Tablets und so weiter? Ja? Ich entspanne dich, es wird noch zunehmen. Ja? Es wird noch schneller werden. Und ich möchte euch ein paar Zitate am Anfang, die bringe ich euch gleich. Genau, ich habe nämlich auch wirklich diabolische Gedanken, die es in dieser Welt gibt. So diabolisch, dass du denkst, das kann ein Mensch eigentlich gar nicht denken. Nun, diese Beschleunigung, in der wir leben, führt dazu, dass wir eine unfassbare Informationsflut aktuell erleben. Ja? Eine unglaubliche Beschleunigung, eine Reizüberflutung durch digitale Medien. Wir erleben eine kognitive Überlastung. Warum sonst gibt es zunehmend immer mehr Leute, die ausgebrannt sind, weil wenn sie nicht arbeiten, infiltrieren sie ihre Gedanken permanent mit irgendwelchen Informationen. Das heißt, die Fähigkeit, zur Ruhe zu kommen, schwindet. Seid ihr mit mir? Die Fähigkeit zu ruhen schwindet in unserer Gesellschaft. Ja? Und es findet eine verkürzte Aufmerksamkeit statt. Und wie ich gerade gesagt habe, wir erleben eine mentale Erschöpfung auch in unserer Gesellschaft. Menschen sind erschöpft mental. Ich möchte euch ein paar Zitate auch von, hier ist eins von einem Zukunftsforscher, Professor Dr. Horst W. Opachowski. Er sagt, für jede zweite Familie mit Kindern unter 14 Jahren stellt die Alltagshektik gar die größte Beeinträchtigung ihres Lebens dar, die sie beispielsweise mehr belastet als etwa Geldnot, Zeitmangel oder zu viel Arbeiten im eigenen Haushalt. Ein weiteres Zitat kommt von Dr. Michael Herbst, das ist ein Theologe. Er sagt, moderne Eskalation hat zwei Grundformen. Man spricht schon von moderner Eskalation. Die erste ist die Beschleunigung des Tempos, des technologischen Wandels und des Lebens im Allgemeinen. Infolgedessen haben wir nie genug Zeit. Kennt das jemand? Nie genug Zeit zu haben? Willkommen in unserem Zeitalter. Wir haben nie genug Zeit. Hey, das ist doch das, wonach wir uns alle gesehnt haben. Wir sind voll, wir sind ausgefüllt, ausgebucht. Opachowski sagt weiterhin, die neue Arbeitsformel für die Zukunft lautet 0,5 mal 2 mal 3. Das heißt, die Hälfte der Mitarbeiter verdient doppelt so viel und muss dafür dreimal so viel leisten wie früher. Die ständige Produktivitätssteigerung bewirkt, dass immer weniger Mitarbeiter immer mehr arbeiten und leisten müssen. Erkennt das jemand? Ein Stück weit in unserer Gesellschaft. Oh, das ist Welcome in Germany. Erschreckend, und es zeigt, dass wir uns in so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit gesellschaftlich entwickeln, dass viele Menschen gar nicht mehr hinterherkommen. Und wir erleben auch, dass manche Leute, und ich komme jetzt zu einem Zitat, was so vernichtend ist, so erschreckend, so diabolisch, so schlimm. Ich hab nicht geglaubt, als ich das gefunden habe, ich habe erstmal nicht geglaubt, dass das ein Mensch wirklich denkt. Und dann habe ich eine Recherche betrieben und es ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die so denken. Durch diese ganze Leistungssteigerung, durch dieses ganze Mehr, immer weiter, immer schneller, die Fähigkeit, zu verlieren, zu warten, zur Ruhe zu kommen und so weiter, gibt es Menschen, die Folgendes sagen. Jetzt passt auf. Die Philosophin und Ethikerin Berenice Mary Warnock sagte, wenn du dement bist, verschwendest du das Leben der Menschen, das Leben deiner Familie und du verschwendest die Ressourcen des Nationalen Gesundheitsdienstes. Und sie geht sogar noch weiter, dass sie sagt, wenn du dement bist oder sogar auch körperlich behindert bist, eingeschränkt, entzieht es dir eigentlich das Recht zum Leben. Im Grunde genommen wird auch gesagt, nimm dir das Leben. Ich habe es nicht geglaubt. Es ist tatsächlich so. Diabolisch ist das, ihr Lieben. Das ist direkt aus der Hölle. Das ist Gedankengut des Teufels, des Satans. Weil der Teufel, der sieht überhaupt nicht den Wert eines Menschen. Er will immer noch mehr, er will immer noch mehr. Warum? Weil wir kaputt gehen sollen, weil die Menschen kaputt gehen sollen. Aber das Menschenbild, das biblische Menschenbild würde so etwas niemals sagen. Wir ehren die Schwachen, oder wir halten die hoch, die nicht können. Wir kümmern uns um die Menschen, die nicht können. Ich meine, es gelingt nicht immer gut, ich weiß, aber das hier ist das Resultat, das Ergebnis von dieser ganzen Entwicklung, in der wir leben. Mehr, schneller. Und wenn du es nicht leisten kannst, dann sondern wir dich aus. Und im Grunde genommen nimm dir das Leben, weil du bist nur eine Last. Du fällst nur zur Last. Merken wir, dass viele Menschen genau damit auch immer wieder Probleme haben. Sie werden älter, sie werden schwächer und sie denken, ich will den anderen nicht zur Last fallen. Und wenn dann sowas hört und dann sowas sagt, dann können Leute in solche tiefste Depressionen stürzen. Gott bewahre uns davor, dass das zunimmt. Gott sei Dank, als das aufkam, dieses Zitat, gab es einen Shitstorm in den ganzen Medien, dem gegenüber sagt, so darf man nicht sprechen. Gut, dass das noch einige Leute hier irgendwie wahrnehmen und miterleben und mitsehen, dass das so nicht geht. Nun, was hat das mit Pfingsten zu tun, fragst du dich vielleicht. Was hat das mit Pfingsten zu tun? Wir haben das Warten verlernt. Im Gespräch mit meiner Frau sagte sie, wir haben über das Warten gesprochen, sagt, wisst ihr, ist dir schon mal aufgefallen, dass selbst in den Wartezimmern bei Ärzten Fernseher hängen? Nicht bei allen vielleicht, aber bei unserem schon. Nichts gegen unseren Arzt. Aber was zeigt das? Selbst dieses Warten einfach nicht zu tun, ist für manche unangenehm. Stillsitzen im Wartezimmer, ich weiß, macht nicht immer Spaß. Vor allen Dingen, wenn es 2 Stunden dauert. Aber die Leute berieseln sich oder nehmen ihr Handy in die Hand und sind immer nur am Dauerbestrahlen, Dauerberieselung. Warten fällt uns schwer. Aber Pfingsten erinnert uns daran, warten ist kein Stillstand, sondern Vertrauen. Könnt ihr ein Amen hören? Und wenn Gottes Geist kommt, wird aus Schwäche Kraft, aus Warten Bewegung, aus Sehnsucht Erfüllung. Wir schauen uns mal den Bibeltext an. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu was? Warten. Auf die Verheißung des Vaters, die er, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und eine andere Stelle, die wir uns noch anschauen werden, ist Jesaja. Die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Der Titel der Predigt heute lautet, gib nicht auf, wenn das Warten sich endlos anfühlt. Gib nicht auf, wenn das Warten sich endlos anfühlt. Nun, Jesus gab einen Befehl zu warten. Das war keine Empfehlung. Aber er sagte, bleibt in Jerusalem. Und sie sollten nämlich auf die Kraft des Heiligen Geistes warten. Das Warten war kein Vorschlag, sondern eine Voraussetzung für ihren Dienst. Und das sehen wir auch bei Jesus. Jesus selbst begann seinen Dienst mit dem Kommen des Heiligen Geistes bei seiner Taufe. Der Heilige Geist kam, berührte ihn, erfüllte ihn und erst dann fing von Jesus der Dienst an. Und genau das Gleiche passierte auch mit den Jüngern. Er sagte, wartet auf den Heiligen Geist und so wie Jesus gewartet hatte auf den Heiligen Geist, weil auch er, wusstest du das, dass Jesus ohne die Kraft und ohne die Erfüllung des Heiligen Geistes gar nichts tun konnte? Ist so. Weil Jesus, der Heilige Geist und der Vater kooperieren immer in Einheit. Immer miteinander. Da tut der eine nichts ohne den anderen. Wir machen oft das andere. Wir tun oft ohne den anderen. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen sind wir oft so erschöpft und ermüdet. Und in einer Zeit der Beschleunigung setzt Jesus einen bewussten Kontrapunkt. Er sagt, warten ist ein geistliches Prinzip. Warten ist ein geistliches Prinzip. Der Heilige Geist konnte erst nach Jesu Verherrlichung kommen. Gottes Zeitplan folgt einer höheren Ordnung. Er sagt, Gott hat es so bestimmt, mein Vater hat es so bestimmt, dass wenn ich gehe, kommt der Heilige Geist. Er hat es so bestimmt. Und dann warteten die Jünger 10 Tage. Oh, diese 10 Tage, da wäre ich gern dabei gewesen. 10 Tage ohne Handy. Oh, das wäre für manche gar nicht möglich. Ja, stell dir mal vor, wir würden uns jetzt entscheiden, wir bleiben jetzt 10 Tage hier zusammen. Übrigens, die Türen sind jetzt verschlossen, ihr kommt nicht mehr raus, wir warten jetzt 10 Tage hier. Schönen Urlaub euch. Nee, nein, keine Sorge, ist nichts abgeschlossen. Nee, nicht, dass das jetzt rauskommt, im YouTube irgendwo veröffentlicht wird hier. Mit welchen Mitteln arbeitet ihr hier eigentlich? Aber diese 10 Tage, ihr Lieben, glauben wir wirklich, dass diese 10 Tage einfach nur langweilig waren? Oh, jetzt komm schon Gott. Diese 10 Tage waren voller Gebet, voller Hingabe, voller Sehnsucht, voller Erwartung. Das war nämlich ein aktives Warten. Und es gibt ein passives Warten, es gibt ein Warten, wo du resignierst, aber es war ein aktives Warten. Sie versammelten sich einmütig im Gebet. Sie waren voller Erwartung und sie haben die Gemeinschaft gesucht. Und es zeigt, Gott ist manchmal sehr geduldig. Schon mal erlebt, oder? Die Geduld Gottes, hui. Aber das Ding ist, Gott ist an Zeit nicht gebunden. Gott ist nicht an Kronos gebunden. Gott wird immer seinen Plan ausführen. Und unsere Aufgabe ist, seinen Zeitplan zu respektieren und darauf zu vertrauen. Deswegen noch einmal, gib nicht auf, wenn das Warten sich endlos anfühlt. Denn manchmal bedeutet es, treu zu warten und zu vertrauen, auch wenn sich nichts zu bewegen scheint. Manchmal denkst du, es bewegt sich nichts. Aber glauben wir denn wirklich, dass Gott nichts tut? Und wir sehen hier, wenn wir uns den Text anschauen, in Vers 14 heißt es, Apostelgeschichte 1,14 heißt es, diese alle verharrten einmütig. Und ich finde das Wort einmütig, also Einheit, ist sowas von fremd und konträr zu der gespaltenen Welt, in der wir leben. Diese Einheit wirkt fast regelrecht wie so ein Affront. Wie kannst du über Einheit sprechen? Schau dir doch mal diese Welt an. Das ist Gott, der diese Einheit gewirkt hat. Amen. In unserer polarisierten Welt kann ein einzelner Post uns entzweien. Morgen bringe ich einen Artikel raus, genau zu diesem Gedankengut, was auf Pastors Blog, genau zu diesem diabolischen Gedankengut, dass demente und behinderte Menschen eigentlich die Daseinsberechtigung verlieren. Und aus theologischer Sicht antworte ich darauf. So ein Post, das kann durch den Mangel genommen werden. So ein Beitrag, der messerscharf die gesellschaftliche Entwicklung anprangert und sagt, das ist teuflisch, das ist nicht das, was Gott will, weil jeder Mensch verdient Respekt. Amen. Und wir sehen Einheit. Hey, Einheit, hier steht einmütig. Glauben wir denn wirklich, dass sie alle über alles gleich gedacht haben? Hey, da waren Zöllner, da waren Eiferer, da waren Fischer. Allein diese 3 Gruppierungen in einem Raum, das wird spannend. Aber trotz dieser Unterschiedlichkeit hielten sie zusammen. Hey, wie sehr wünschen wir uns das doch, beten wir und leben wir. Die Unterschiedlichkeit macht es doch besonders. Durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns befähigt, zusammen zu sein, zusammen zu agieren. Ihre Verbundenheit wurzelte im gemeinsamen Warten auf Gottes Verheißung. Dein Hintergrund, dein Background, lass das doch jetzt mal stehen, aber wir kommen zusammen und wir warten gemeinsam auf das, was Gott tut. pfingstliche Einheit entsteht nicht durch Gleichmacherei, sondern durch die gemeinsame Ausrichtung auf Jesus. Könnte ich dazu ein Amen hören? Danke euch. Und dann steht hier, sie verharrten. Nun, das griechische Wort bedeutet stark dabei bleiben und beharrlich festhalten. Und es geht weit über das passive Warten hinaus. Das Wort verharren könnte man mit einer Hebamme beschreiben. Eine Hebamme steht bereit, ohne selbst zu gebären. Sie verharrt. Es kommt schon. Es kommt. Du glaubst es nicht? Es kommt. Es gibt nur einen Weg. Und ich bin da, wenn es kommt. Und ich helfe, wenn es nicht kommen möchte, dann helfe ich auch. Ja. Was machen Hebammen? Sie schaffen Raum für neues Leben. Sie schaffen Raum. Verharren meint genau das. Wir schaffen Raum für neues Leben. Wir verharren, wir bleiben standhaft und wir sagen Gott, auch wenn die Umstände das etwas völlig anderes sagen, ich vertraue dir. Denn du wirkst neues Leben. Du wirst eingreifen, auch nicht vielleicht in meinem Zeitplan. Jemir kam nicht nach Zeitplan. Na, Jemir, da braucht es ein bisschen mehr Unterstützung. Oh, ja, das war was. Es heißt ja immer, hey, wenn nur die Hebamme dabei ist, alles gut. Wenn die Ärztin dazu kommt, das wird schwierig. Dann kam die Oberärztin. Von privat. Okay, da sitzt er. Übrigens daneben meine wunderschöne Frau, die heute Geburtstag hat. Alles Gute. Wir verharren. Warum? Weil wir Raum für Gottes Wirken schaffen. Und deswegen, weißt du, wenn es auf dich vielleicht manchmal befremdlich wirkt, wenn manche Leute so treu dafür beten für eine Sache, beständig, und du sagst, oh meine Güte, das hat doch schon keinen Wert mehr. Weißt du, diese Menschen, die das leben, die das durchbuchstabieren, durchexerzieren, das sind die, die für die Erweckung, für die Veränderung sorgen. Das sind die, die durch die das vorbereitet. Und ich möchte dich heute fragen, möchtest du einer von diesen sein oder möchtest du dich daneben stellen und dich irgendwann vielleicht einklinken, wenn es soweit ist? Oder wollen wir geistliche Hebammen werden? Amen. Wollen wir das sein? Geistliche Hebammen, die verharren und es sagt, es kommt. Es kommt. Und dann steht da in einem Vers, dass sie gehorsam waren. In der Apostelgeschichte 1, Vers 4 heißt es, er befahl ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Puh. Heute klingt Gehorsam oft wie ein Relikt aus autoritären Zeiten. Gehorsam, darüber wollen wir nicht mehr reden. Ja. Warten ohne Zeitangabe finde ich auch schwierig. Also, der Heilige Geist kommt, okay, und wann? Ja, der Heilige Geist kommt. Also beten wir. Gut, dass es nur 10 Tage waren. Was ist, wenn Gott dir etwas sagt, du das Empfinden hast, da reinzubeten und aus 10 Tagen werden 10 Wochen? Was ist, wenn aus 10 Wochen 10 Monate werden? Was ist, wenn es 10 Jahre werden? Der entscheidende Faktor, der Menschen befähigt, da durchzuhalten, ist Hingabe. Ich gebe mich dem hin. Ich gebe mich dem hin. Und ich vertraue auf Gottes Verheißung. Amen. Denn geistlicher Gehorsam bedeutet anzuerkennen, dass Gottes Weg besser ist als unsere eigenen Pläne. Seine Wege sind besser als unsere Pläne. Und dann lesen wir von Erwartung. Erwartung in einer enttäuschten Welt. Wer erwartet heute denn schon etwas noch? Von wem erwarten wir denn überhaupt noch etwas? Menschen sind enttäuscht. Ich habe darüber nachgedacht, über dieses Wort Erwartung. Wir leben in einer Kultur der Enttäuschung. Die Menschen sind enttäuscht. Viele Menschen wagen nicht mehr auf etwas Großes zu hoffen. Zu oft wurden ihre Erwartungen enttäuscht. Aber die Jünger bauten ihre Erwartung nicht auf sich selbst. Sie vertrauten auf Gottes Zusage. Auch wenn ich es nicht fühle, auch wenn ich es nicht sehe, Gott hat in seinem Wort gesprochen und darauf stelle ich mich. Gott hat es zu mir gesagt und darauf stelle ich mich. Deswegen, die Erwartung hängt nicht von mir ab, von den Umständen. Oh, Jürgen, predige das zu dir selber. Die Erwartung, die sich aufbaut im Leben, gründet sich in der Identität Gottes. Nicht in meiner, nicht in deiner. Und manche denken, hey, die waren, manche sind ja naiv. Nein, sie sind fundiert. Sie stehen auf festem Fundament. Pfingstliche Erwartung hält einen an Gottes Wort fest. Sie bleibt stark, auch wenn alles dunkel erscheint. Und wir lernen, warten ist eine geistliche Disziplin. Beharrlichkeit im Warten. Die Jünger hielten durch, auch wenn alles sinnlos erschien. Und ihre Ausdauer wurde belohnt. Und wenn man das so sieht, also Einheit, Gehorsam, Erwartung, das bereitete das Wirken des kommenden Geistes vor. Wenn wir das leben, Einheit, Gehorsam und Erwartung, garantiere ich euch, werden wir nicht nur einen schönen Pfingstgottesdienst hier heute haben, sondern wir werden das mächtige Ausgießen des Heiligen Gottes erleben, nicht nur hier, sondern in unserem ganzen Land. Drei Dinge. Einheit, Gehorsam, Erwartung. Mit welcher Erwartung bist du hier heute? Bist du gehorsam? Lebst du Einheit? Ich habe das schon manches Mal so ein bisschen durchklingen lassen. Wisst ihr, Einheit zeigt sich dann, wenn es schwierig wird, oder? Dann, wenn was Kritisches gesagt wird. Wenn du es mit mir zu tun hast, wirst du nie kritische Dinge hören. Quatsch. Natürlich wirst du auch Dinge hören. Ich höre ja auch Dinge von dir wahrscheinlich. Und Einheit zeigt sich dann, wenn man etwas sagt, was vielleicht kritisch ist. Wisst ihr? Es ist immer beachtlich. Menschen, die voll Holy Spirit, heiliger Gott, und dann kommen kritische Dinge und dann sagst du kritische Dinge und dann heißt es, ciao. Jüngst erlebt. Halleluja. Das ist die Welt, in der wir leben. Wow. In der Familie zeigt sich, wie wir es miteinander meinen und ob wir die Prinzipien wirklich leben möchten, gerade in den Zeiten, wo es schwierig wird, oder? Und in unserer schnelllebigen Welt wirkt geduldiges Warten fast revolutionär. Oh, ich warte jetzt, auch wenn es schwierig wird. Ich bleibe jetzt dran, ich bleibe im Gebet. Wir beten, wir suchen Gott. Deswegen haben wir auch diese Abende näher ins Leben gerufen. Warum? Weil wir erwarten wollen, dass Gott Großes tut. Und wir erleben jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, wir erleben erstaunliche Dinge. Seid dabei. Schneidet euch diesen Termin im Kalender oder tragt ihn euch ein, ich schneide ihn raus. Seid dabei. Lasst uns Gott suchen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich träume davon, wir träumen davon, dass unsere Gebetsveranstaltungen genauso gut besucht werden wie die Gottesdienste. Denn dann zeigt es sich, ob wir wirklich wollen. Das geht nicht anders. Der Heilige Geist kam genau zum richtigen Zeitpunkt, nicht zu spät, nicht zu früh. Und ich möchte euch jetzt Jesaja zeigen, denn Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen. Wozu eigentlich? Wozu brauchen wir diese Kraft? Schaut mal hier, Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn warten, werden ihre Kraft erneuern. Interessant ist, dass dieses Wort erneuern, das war mir vorher auch nicht bewusst, ich habe ein bisschen darüber studiert, dieses Wort hier erneuern meint eigentlich austauschen. Es bedeutet, Gott tauscht unsere Kraft in seiner aus. Das heißt, wir leben nicht mehr, sagen wir doch oft, wir leben nicht mehr aus unserer Kraft, sondern wir leben aus Gottes Kraft. Das bedeutet, wenn du schwach bist, wenn du am Ende bist, kommst du zu Gott, lässt dich vom Heiligen Geist erfüllen und er tauscht deine Kraft zu seiner Kraft aus. Amen. Er gibt dir die Kraft, er gibt dir die übernatürliche Kraft, da durchzugehen. Er gibt dir die übernatürliche Kraft, deinen Partner auszuhalten. Er gibt dir die übernatürliche Kraft, deinen Pastor auszuhalten. Er gibt dir die übernatürliche Kraft, unsere Politiker auszuhalten. Und er gibt dir die übernatürliche Kraft, deinen Partner zu lieben und zu dienen. Er gibt dir die übernatürliche Kraft, deinen Pastor zu lieben und zu dienen. Und er gibt dir die übernatürliche Kraft, den Politikern zu dienen und zu lieben. Amen. Der Heilige Geist tauscht unsere Kraft zu seiner Kraft aus. Stärke entsteht nicht durch eigene Leistungen. Sie wird von Gott gegeben, wenn wir warten. Amen. Wir warten und sagen, Gott, berühre mich neu, Heiliger Geist, füll mich neu. Und wenn ich einem Menschen begegne, der am Ende ist, der traurig ist, dann reihe ich mich nicht an und sage, oh, du Armer, oh, das tut mir so leid, ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Nein, wir stellen uns hin und sagen, weißt du was, ich kann es nicht tun, aber ich kann für dich beten. Und ich glaube, wenn ich für dich beten, dass ein Unterschied gemacht wird. Ich kann dich segnen, ich kann prophetisch in dein Leben reinsprechen. Ich kann für dich fasten. Amen. Ich kann, warum? Weil der Heilige Geist in mir lebt. Das christliche Leben ist kein verbessertes Leben, sondern ein ausgetauschtes Leben. Halleluja. Gott will doch nicht nur verbessern. Er will austauschen. Er will Dinge austauschen. Er will meinen Unglauben austauschen. Aber natürlich macht er das nicht, ohne mich zu fragen. Er kommt, der Heilige Geist klopft an und sagt, darf ich? Darf ich es austauschen? Gibst du mir deine Zweifel? Gibst du mir deine Lügen? Gibst du mir deine Ängste? Und ich sage vorsichtig, ja. Und er sagt, ja, jetzt können wir miteinander arbeiten. Komm, hier hast du ein bisschen mehr Kraft. Hier hast du noch ein bisschen mehr Mut. Hier hast du noch ein bisschen mehr Glauben. Wer wünscht sich das, all das? Hey, heute hier will Gott das tun. Sie werden aufflügeln, wie Adler fliegen. Da spricht er übrigens von dir und von mir. Warum? Weil der Heilige Geist uns dazu befähigt, so zu leben. Schaut, Adler sind die einzigen Vögel, die den Sturm lieben. Wenn alle anderen Vögel versuchen, vor dem Sturm zu fliehen und sich vor seiner Heftigkeit zu verstecken, fliegen Adler in ihn hinein und nutzen den Wind des Sturms, um in Sekunden schneller höher zu steigen. Sie nutzen den Druck des Sturms, um höher zu gleiten, ohne ihre eigene Energie aufwenden zu müssen. Wow. Sie sind dazu in der Lage, weil Gott sie in einzigartiger Weise mit der Fähigkeit geschaffen hat, ihre Flügel inmitten der heftigen Windes des Sturmes in einer festen Position zu halten, verharren. Klack. Und jetzt geht's in den Sturm. Wow. Ein Adler Flügeln, die haben 7000 Federn. Und dieses massive Federbündel ist wie ein Flugzeug, der einfach abhebt. 3 Kilometer in die Höhe fliegen die. Und sie erreichen im Sturm eine Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde. Und sie nutzen Widerstände als Beschleunigung. Da kommt Widerstand und sie gehen genau da rein. Warum tun sie das? Sie wissen, sie können das. Sie sind so geschaffen. Sie sind so gemacht. Du und ich, wir haben den Heiligen Geist und wir können das. Wir sind in der Lage zu verharren im Gebet, in Einheit und Gehorsam. Und wir sagen, der Heilige Geist ist in der Lage, uns dadurch zu tragen. Der Heilige Geist ist sogar in der Lage, uns über den Sturm hinwegzutragen. Sie fürchten den Sturm, nicht die Adler. Sie beherrschen ihn. Lass uns aufhören als Christen, hör auf, die Stürme zu fürchten, fang an, sie zu beherrschen. Mit und im Heiligen Geist. Amen. Denn der Heilige Geist ist heute hier und er möchte dich befähigen dazu. Mit göttlicher Weisheit sind wir geschaffen. Wer auf den Herrn wartet, kann über Widrigkeiten triumphen. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen. Nicht nur, dass wir die Apostelgeschichte schön lesen können und sagen, hey, wie toll hatten sie es so miteinander. Hey, das wollen wir auch. Der Heilige Geist ist gekommen, um im Chaos dieser Welt Reich Gottes zu bauen. Im Sturm dieser Welt reinzugehen, zu verharren, zu beten und zu sagen, Jesus, es ist nicht unsere Kraft, es ist deine Kraft und du hast es ermöglicht am Kreuz. Mit Gott über den Sturm schweben. Darum geht's, ihr Lieben. Da kommt der Sturm. Also, wir verharren jetzt, okay? Ja. Stürme kommen. Stürme kommen. Schwierigkeiten kommen. Aber lasst uns in der Kraft und in der Erfüllung des Heiligen Geistes, ihr Lieben, da durchgehen. Dass wir höher fliegen, dass wir schneller laufen, dass wir länger durchhalten und dass wir den Blick vor allen Dingen, und das ist ja das Schöne, nach oben richten. Nicht auf den Sturm, sondern sagen, Gott, auf dich schauen wir. In jedem Sturm deines Lebens spricht Gott, solange du mit mir fliegst, musst du keinen Sturm fürchten. Halleluja. Solange du mit mir fliegst. Ja klar, wenn ich meinen eigenen Weg gehe, ja dann, ich sag dir, viel Spaß. Wenn du mit Gott gehst, oh, sage ich auch, viel Spaß. Aber ich weiß, er hält mich. Ich weiß, er gibt mir Kraft. Ich weiß, er hilft mir, wenn ich am Boden bin. Ich weiß, wenn ich nicht lieben kann, dann schenkt er mir Liebe. Ich weiß, wenn ich bete, dann wirkt er übernatürlich. Warum? Weil der Heilige Geist in mir lebt. Und in dir übrigens auch, wenn du an Jesus glaubst. Vom Warten zum Empfangen. Pfingsten bedeutet die Kraft Gottes empfangen. Schaut, Jesaja verheißt, die auf den Herrn warten, werden ihre Kraft erneuern. Diese Worte fanden in Pfingsten ihre vollkommene Erfüllung. Die Jünger warteten gehorsam auf Gottes Zeit. Sie warteten. Die Jünger harrten 10 Tage in Jerusalem. Dann kam der Sturm. Es brauste vom Himmel her. Gewaltige Winde. Gottes Kraft brach ein. Das Feuer. Feuerzungen setzten sich auf jeden. Die sichtbare Manifestation des Heiligen Geistes wurde offenbar. Und was passierte dann? Was, ihr Lieben, passierte? Lies Apostelgeschichte. Die Jünger fingen an aufzusteigen. Die Adler fingen an zu fliegen. Die Adler fingen an, diese Welt zu verändern. Du und ich sind dazu berufen, in der Kraft des Heiligen Geistes diese Welt nicht nur ein bisschen schöner zu machen, sondern diese Welt zu transformieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Könnte ich ein Amen hören? Dazu sind wir berufen, nicht durch unsere Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und an Pfingsten zeigt Gott, Wer in der Erwartung ausharrt, erlebt die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Wie Adler im Sturm wurden die Wartenden über ihre menschlichen Grenzen emporgehoben. Denn Petrus predigte, 1000 Leute bekehrten sich, 3000 Menschen. Wow. Ich möchte enden mit einer Geschichte. Liebst du auch Geschichten? Jetzt setzt du mich unter Druck. Okay, ich glaube, die ist gut, die Geschichte. Professor Martin Weber, ein renommierter Botaniker, führte eine Gruppe Studenten durch die Atacama-Wüste in Chile, einer der trockensten Regionen der Erde. Die Landschaft war karg, leblos wie eine Mondlandschaft. Was können wir lernen? Fragten die Studenten enttäuscht. Hier wächst doch nichts. Der Professor lächelte geheimnisvoll. Habt Geduld. Warten. Wir bleiben eine Woche. Die Tage vergingen ereignislos. Die Studenten wurden unruhig, checkten ständig ihre Smartphones, fragten nach WLAN. Einige beschwerten sich über die verschwendete Zeit. Und am fünften Tag zog ein seltenes Wetterphänomen auf. Es regnete zum ersten Mal seit Jahren in diesem Teil der Wüste. Der Regen dauerte nur kurz und hinterließ kaum Spuren. Jetzt werden wir warten, sagte der Professor, und wachsam sein. Und innerhalb von 48 Stunden geschah das Unglaubliche. Die scheinbar tote Wüste explodierte in einem Meer aus Farben. Tausende von Blumen, deren Samen jahrelang unter der Oberfläche geschlummert hatten, brachen durch den Boden. Das Desierto Florido, die blühende Wüste, ein Naturphänomen, das manchmal jahrzehntelang auf sich warten lässt. Die Studenten standen sprachlos vor diesem Wunder. Eine Studentin, die besonders ungeduldig gewesen war, flüsterte, all diese Schönheit war die ganze Zeit hier verborgen, wartend auf den richtigen Moment. Der Professor nickte, diese Samen können jahrelang ausharren, manche über 100 Jahre. Sie warten nicht passiv, sie warten in einer Art Bereitschaft. Sie haben alles in Sicht, was sie brauchen. Sie warten nur auf den richtigen Moment.